Morgen, schön euch zu sehen, nach 3 Wochen mal wieder hier sein, predigen zu können. Bin gespannt, war eine spannende Woche für mich, so wieder reinzukommen. Geht euch wahrscheinlich nach dem Urlaub genauso. Ich hoffe trotzdem, dass das Ganze gelingt und dafür möchte ich auch noch mal ein Gebet sprechen. Gott, ich möchte danken, dass du diese alten Texte gebrauchen möchtest, um auch heute noch zu uns zu sprechen, um dein Anliegen rüberzubringen, was dir wirklich wichtig ist. Und ich möchte dich bitten, dass die Gedanken, die die Woche entstanden sind, dass du das gebrauchst, um bei jedem da anzudocken, wo es notwendig ist und dass du auch alles streichst, was nicht wichtig ist und nicht da reingehört. Amen. Seit dem 14. und 15. Juli 2021 hat sich für viele Menschen im Ahrtal das Leben und die Zukunftsaussicht völlig verändert. Ihr alle habt vermutlich die Bilder und Berichte verfolgt, als es durch heftigen Starkregen zu verheerenden Überschwemmungen kam und ganze Ortsteile überflutet wurden. Eine Katastrophe mit vielen Verletzten und auch über 130 Toten. Ein fürchterliches Drama, das für uns schon wieder so langsam in den Hintergrund rückt, aber für die Leute vor Ort weiterhin eine große Herausforderung bietet. Traumabewältigung, aber nicht nur das, sondern auch die komplette Infrastruktur ist hinüber, größtenteils zerstört und es ist völlig unrealistisch, dass die nächsten Monate irgendwie an Normalität zu denken ist. Aber nicht nur im Ahrtal, sondern auch in vielen anderen Gebieten dieser Welt ist in den letzten Wochen große Not entstanden. Die Nachrichten sind voll davon. Durch Katastrophen, aber auch durch menschliche Gewalt und Terror. Bernd hat es schon erwähnt, diese Woche in Kabul am Flughafen. Wir leben in einer Welt, in der Not leider keine Ausnahme ist. Keine Ausnahme, sondern in der Not irgendwie tagtäglich dazugehört. Sie ist Teil unserer Realität, manchmal ganz weit weg, manchmal bedrohlich nahe und manchmal auch schmerzhaft mitten in unserem eigenen Leben. Ich möchte heute mit dir über dieses Gleichnis nachdenken, das Bernd uns gelesen hat. Eine Beispielgeschichte von Jesus, die diese Realität sehr, sehr ernst nimmt. Ernst nimmt und uns alle in Verantwortung setzt. Das sogenannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und dabei geht es um ein Thema, das genauso einfach wie komplex ist, nämlich das Thema Nächster oder Nächstes sein. Oder anders formuliert, der Not in meiner Welt begegnen. Ich lade dich ein, dich heute in dieses Thema und in dieses Gleichnis hineinzudenken, auch wenn du die Geschichte wahrscheinlich schon mehr als einmal gehört hast. Wie gesagt, eine der bekanntesten Geschichten. Denk dich trotzdem nochmal ganz neu hinein und lass dich nochmal neu davon ansprechen. Hineindenken, erstens in das Anliegen Gottes für die Vielfalt der Aufgabe, zweitens in die Frage nach der Motivation, also was bringt uns dazu, wirklich auch aktiv zu werden oder aktiv zu bleiben, und drittens noch hineinzudenken in die Suche nach unserem persönlichen Aufgabenfeld. Also Anliegen Gottes, die Motivation und mein persönliches Aufgabenfeld. Starten wir mit dem Anliegen Gottes für die Vielfalt der Aufgabe. Der Text, den wir gerade gehört haben, berichtet von einem Gespräch zwischen Jesus und einem Gesetzeslehrer, also einem Gelehrten des Alten Testaments. Und in diesem Gespräch kommt es dann zu der sehr konkreten Frage dieses Lehrers, nämlich wie das Gebot der Nächstenliebe konkret werden soll, wie das zu verstehen ist. Genauer gesagt fragt dieser Mann, wer ist mein Nächster? Vers 29. Und auf diese Frage hin erzählt Jesus jetzt diese Geschichte, die wirklich weltbekannt geworden ist, nämlich das Gleichnis des barmherzigen Samariters. Die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Ein Mann wird überfallen, ausgeraubt, krankenhausreif geschlagen, muss man sich mal vorstellen, krankenhausreif geschlagen. Und dann kommen zwei Personen, die das Opfer zwar sehen, die aber nicht helfen. Man weiß nicht genau, warum sie nicht helfen, aber sie helfen nicht. Erst die dritte Person, die hilft, und das dann auch sehr ausführlich. Zuerst einmal ist sie tief bewegt von dem, was sie da sieht. Das sind wir ganz beim Titel des Buches. Es lässt ihn nicht kalt, sondern das macht was mit ihm. Er nimmt die Situation als solche wahr und ernst. Dann leistet er erste Hilfe oder Soforthilfe, kümmert sich hands-on um die offenen Wunden, reinigt, desinfiziert, verbindet. Dann nimmt er ihn mit sich, bringt die Person zu einer Unterkunft, wo er sogar die ganze Nacht für ihn sorgt. Also so eine weitergehende, betreuende, dableibende Unterstützung. Und schließlich kümmert er sich auch noch um so eine langfristige Betreuung, indem er sich finanziell und organisatorisch und auch mit dem Versprechen wiederzukommen, darum bemüht, dass der Verletzte wirklich bis zur Wiederherstellung versorgt wird. Wörtlich in Vers 35: Und am nächsten Tag holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Das ist die Geschichte, die Jesus hier erzählt. Und für diesen Gesetzeslehrer und die ersten Zuhörer hatte diese Geschichte jetzt natürlich starke Besonderheiten. Zum einen war der Helfende kein Jude, sondern Samaritaner. Das heißt, er gehörte zu denen, mit denen man jetzt nicht unbedingt in allen Bereichen auf einer Wellenlänge war. Vielmehr war das Verhältnis aufgrund der Geschichte zwischen diesen zwei Gruppen ziemlich angespannt. Immer wieder neu angespannt, und teilweise gab es auch auf beiden Seiten abgrenzende und sogar ablehnende Haltungen. Und die zwei, die an dem Überfallenen vorübergingen, die waren eindeutig Landsleute. Priester und Levit, das waren ganz klar Juden. Die halfen nicht. Aber dieser Fremde, der wurde aktiv. Das ist schon ein ganz schön starkes Stück in dieser Geschichte. Alle erwarteten, dass diese dritte Person, die jetzt kommt, ein ganz gewöhnlicher Jude, aber ein vorbildlicher Jude war. Doch es war ein Samaritaner. Und das war nicht nur unerwartet, sondern das war wirklich provokant. Das hat gekratzt und es hat verärgert. Dann ist weiter die Rede davon, dass der Helfende auf einer Reise war. Muss man wissen, dass damals die Leute nicht einfach aus Spaß gereist sind, wie wir das heute oft machen, sondern man war geschäftlich in dem Fall unterwegs. Das heißt, hier hilft ausgerechnet der, nimmt ausgerechnet der Geld in die Hand, gibt ausgerechnet der das Versprechen wiederzukommen, der bereits sehr gut beschäftigt war, der jede Menge zu tun hatte, der ein klares Ziel und eine klare Aufgabe vor Augen hatte. Ein Geschäftsreisender. Und dann auch ziemlich stark, der Mann hier bezahlt für den Ausgeraubten so viel, dass er etwa 2 Wochen lang in dieser Unterkunft bleiben und betreut werden konnte. Das war jetzt nicht nur ein Euro für die Obdachlosenzeitung, auch nicht mal irgendwie ein großer Schein, sondern das waren Logis und Betreuungskosten wirklich für 2 Wochen. Das hat ihn wirklich etwas gekostet. Also Jesus setzt hier bewusst Akzente, um diesem Lehrer zu helfen, das Gebot der Nächstenliebe tiefer zu verstehen. Man muss wissen, diese Darstellung hier von einem liebevollen, barmherzigen Lebensstil, die war ihm ja als Gesetzeslehrer nicht unbekannt. Das entsprach eigentlich voll seiner Überzeugung. Das Alte Testament war Lebens- und Arbeitsgrundlage für ihn. Tagtäglich hat er mit den 5 Büchern Mose hantiert, hat sich damit beschäftigt, und so wusste er, dass Gott sich immer wieder als derjenige vorstellt, der sich für Benachteiligte einsetzt. Gott hat sich sogar regelrecht über dieses Anliegen definiert. Wenn du dich fragst, was für ein Gott, an was für ein Gott glauben Christen, dann ist es ein Gott, der sich für Benachteiligte einsetzt. Darüber hat er sich definieren lassen. In 5. Mose 10 lässt Gott zum Beispiel durch Moses sagen: Der Herr, euer Gott, ist größer als alle Götter. Er ist gerecht und unbestechlich. Übrigens im Gegensatz zu den Göttern um Israel herum. Die konnte man bestechen, die konnte man bequatschen und man sollte es sogar. Da ging es schlussendlich in Religion darum, Gott irgendwie zu bequatschen und für sich ein Stück weit einen Vorteil rauszuschlagen. Und dann den Waisen und Witwen verhilft er zu ihrem Recht. Er liebt die Fremden und gibt ihnen Nahrung und Kleidung. Zeigt auch ihr den Fremden eure Liebe, denn ihr habt selbst einmal als Fremde in Ägypten gelebt. Und das ist jetzt absolut keine einsame Aussage im Alten Testament, sondern das kommt immer und immer und immer wieder vor. Das ist durchaus typisch für das Reden über Gott. Und es ist auch typisch für das Reden Gott über sich selbst und über sein Anliegen. Wir lesen immer und immer wieder davon, besonders auch in den Propheten. Oder eine andere Stelle im Alten Testament, die offensichtlich als vorbildlicher Lebensstil galt, findet man im Buch Hiob. Das sagt Hiob über sich selbst: Wer mich sah, der lobte mich. Ich rettete den Armen, der um Hilfe schrie, und das Waisenkind, das von allen verlassen war. Dem Sterbenden stand ich bei. Er wünschte mir Segen. Der Witwe half ich, und sie konnte wieder fröhlich singen. Meine Augen sahen für den Blinden. Meine Füße gingen für den Lahmen. Den Armen wurde ich ein Vater, und den Streitfall eines Fremden prüfte ich genau. Einem brutalen Menschen stellte ich mich entgegen. Ich schlug ihm den Kiefer ein und riss die hilflosen Opfer aus seinen Zähnen. In anderen Worten, Jesus redet hier in unserem Gleichnis nichts grundsätzlich Neues. Absolut nicht. Er erfindet hier kein völlig neues Konzept, sondern er spricht ganz parallel zu dem, was bereits im Alten Testament gesagt wurde und was von diesem Gesetzeslehrer grundsätzlich geteilt wurde. Eins zu eins. Das ist eine, was wir uns bewusst machen müssen. Und das zweite ist, Jesus redet hier nicht nur theoretisch, sondern es sind letztlich auch Worte für das, was ihn selbst in seinem Leben und Handeln ausgezeichnet hat. Jesus hat nicht nur Worte und kluge Sätze formuliert, sondern er hat sich ganz praktisch für die Menschen in der damaligen Zeit eingesetzt. Für ein Miteinander trotz der Unterschiede in Herkunft, Religion und Status, Lebensgeschichte und so weiter. Jesus hat Frauen Wertschätzung entgegengebracht und ihnen Autorität und auch eine Stimme gegeben, was in der damaligen Gesellschaft absolute Ausnahme war. Jesus selbst wuchs in einer ökonomisch schwächeren Familie auf, war selbst Flüchtling gewesen und identifizierte sich somit gerade auch mit diesen Menschen. Er befreundete sich mit Benachteiligten und Ausgegrenzten, auch mit Menschen, die ihren guten Ruf verloren hatten. Es hat ihm überhaupt nichts ausgemacht, mit ihnen gesehen zu werden. Er nahm Kinder und Witwen sehr ernst, hat sie sogar in den Mittelpunkt gerückt. Völlig undenkbar in der damaligen Zeit. Und er kümmerte sich besonders um die Langzeitkranken, die in der damaligen Zeit oft hoffnungslos ihrem Schicksal überlassen wurden. Und indem Jesus später dann selbst Unrecht erleidet in seinem Prozess, in seiner Verurteilung, in seiner Hinrichtung, da identifiziert er sich auch mit all denen, die selbst Opfer von Gewalt, von Missbrauch und von der Gier anderer Menschen werden. Warum führe ich das alles aus? Weil ich uns zeigen möchte, dass der Not in dieser Welt zu begegnen nicht irgendwie ein Randthema unseres christlichen Glaubens ist. Überhaupt nicht. Oder irgendwie so ein optionales Zusatzthema, was man irgendwie so zu diesen ganzen geistlichen Emotionen und so weiter hinzufügt. Sondern es ist unübersehbar ein Anliegen Gottes durch die ganze Bibel hindurch. Ganz zentral. Und Jesus hat es mit seinem Leben nochmal eindrücklich unterstrichen und bewiesen. Und auch dieses Gleichnis ist ein Ausdruck von diesem großen Anliegen, der Not in dieser Welt zu begegnen. Jesus nimmt hier eine konkrete Situation, um daran etwas deutlich zu machen. Und diese konkrete Situation, die er hier mit ganz wenigen Worten beschreibt, bringt mich eben auch zu diesem Begriff Not. Ja, da ist ein Mensch in echter Not. Da hat jemand wirklich Hilfe und Unterstützung nötig. Wenn da in dieser Wüstengegend keiner kommt, dann ist es für diesen Menschen gelaufen. Dann ist er fertig mit dieser Welt. Also Jesus wählt hier ein Szenario einer echten, lebensbedrohlichen Not. Und das bringt mich zu der Frage, wo ist Not in deiner und in meiner Welt? Wo ist Unterstützung und Hilfe notwendig? Und ich versuche den Bedarf mal ein bisschen zu gliedern, einfach damit wir nicht bei diesem abstrakten, es gibt viel Not in dieser Welt, stehen bleiben, sondern um uns da anzuregen, da wirklich weiter und auch konkreter zu denken. Und ich gliedere das mal in drei Kreise, die so vom Nahen und Konkreten zum eher Entfernten und Abstrakten verlaufen. Da ist zuerst der engste Kreis, unser direktes Umfeld, unser Beziehungsnetzwerk, Freunde und Familie, Kollegen. Dieser Bereich hat automatisch so einen sehr starken Beziehungsfokus. Und natürlich gibt es auch da Not, wo vielleicht Einsamkeit in schwierigen Phasen sehr schmerzhaft erlebt wird, wo Freunde Arbeit oder Partner verloren haben oder wo Konflikte und Streitigkeiten viel kaputt machen und so ein versöhnendes Handeln und Reinwirken notwendig wird, wo vielleicht die Beziehung zwischen einem Vater und einer Mutter in die Brüche geht und so ein echtes Zeitinvestment von guten Freunden die Not lindern würde, vor allem auch für die Kinder. Oder wo Kinder und Jugendliche durch sozialen oder schulischen Erwartungsdruck überfordert sind, wo es einfach mal notwendig wäre, einen Raum zu haben, wo man sich nicht irgendwie beweisen muss, wo man jemand zuhört. Also in diesem engsten Kreis gibt es Not, die auch nicht zu klein ist, um sich irgendwie darum zu kümmern, sich dafür einzusetzen. Sie ist alles andere als unwirklich, unwichtig und ich glaube, sie hat mehr zerstörerisches Potenzial, als wir uns oft vorstellen. Und deshalb gilt es auch hier immer wieder neu, diese Hilferufe, die wir oft im engsten Umfeld haben, wahrzunehmen, neu wahrzunehmen. Der nächste Kreis beinhaltet die Nöte unserer Nachbarschaft, unserer Stadt, vielleicht auch unseres Landes. Dieser Bereich, der hat zwar auch Beziehungsaspekte, aber ich denke, der erfordert nochmal mehr so organisatorisches, kreatives, auch politisches Engagement. Leben mit Flüchtlingen, seelsorgerliche Begleitung von Leuten, die uns überhaupt nicht nahestehen. Fairer Handel und Umweltschutz, der sehr konkret wird bei meinem Einkauf. Engagement in Schulen, in Seniorenheimen, auch kulturelle Projekte. Anliegen der Lokalpolitik oder auch nur Zeit im Café, die Prostituierten Raum zum Menschsein bietet. Viel Not in unserer nicht ganz so nahen Nachbarschaft und Gesellschaft. Und dann gibt es noch den sehr großen Kreis von Weltfrieden, sage ich mal. Versöhnungsprojekte zwischen verschiedenen Volksgruppen. Einsatz in Krisenregionen. Gründungen von Organisationen, die auf das Klima Acht geben mit globaler Auswirkung, die jetzt nicht nur die eigenen 5 Quadratmeter im Blick haben. Gebet für die Ärmsten der Armen, Dokumentation über die Plastikverschmutzung mit weltweitem Ausmaß, die bei uns beginnt. Medialer Einfluss auf Korruptionsmechanismen, medizinische und technische Hilfsprojekte, all das. Nöte, über die wir manches gelesen oder gesehen haben, die aber oft einfach sehr abstrakt und weit weg bleiben. Aber diese Nöte sind für viele Menschen auf dieser Welt sehr nah und sehr real und sie brauchen Hilfe und Unterstützung, um wieder aufzustehen, um wieder zurück ins Leben zu finden. Ich denke, damit ist genug erwähnt, um vor Augen zu haben, wie vielfältig die Not in unserer Welt ist und dass Gott an all diesen Punkten Interesse hat. Wir brechen Gott oft sehr klein, oft sogar nur in diesen Ich-Kreis hinein. Aber Gottes Anliegen betrifft alle Kreise. Ich denke, es ist genug erwähnt, um vor Augen zu haben, wie vielfältig die Not ist und sowohl in unseren kleinen Welten als auch in unserer großen Welt. Und ich würde wirklich sagen, es ist nichts davon pauschal wichtiger oder weniger wichtig als anderes. Wir bringen da oft so eine Prioritätsliste rein, aber aus Gottes Sicht braucht all das Aufmerksamkeit. Und er stellt sich zu den Schwachen und er stellt sich zu den Elenden und er wird nicht müde, uns an seine Seite zu rufen. Er stellt sich zu den Schwachen und Elenden und er wird nicht müde, uns an seine Seite zu rufen. Das mal so als mein erster Punkt, der uns da wirklich zum Weiterdenken anregen soll. Wenn ich das jetzt alles aufzähle, dann ist mir bewusst, dass uns diese Vielfalt, dieses Bild wahrscheinlich schon etwas überfordert, schnell erschlägt und uns auch in unserem Engagement lähmt. Wo soll man da anfangen? Ja, was kann ich da schon als Einzelner tun? Aber ich beobachte auch, dass wir diesen Grund, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, öfter vorziehen, obwohl es eigentlich andere Gründe sind. Ich beobachte, dass ich immer wieder einfach faul bin, wenn es um Thema Recherche geht. Es kostet Zeit, sich in die Not anderer wirklich hineinzufühlen und es wirklich wahrzunehmen, es wirklich zu sehen und nach Lösungen zu suchen. Oder ich beobachte, dass mir der Mut fehlt, meine Routinen zu durchbrechen und irgendwie so einen Schritt aus meiner Wohlfühlzone rauszugehen. Oder ich beobachte, dass wir dann doch so ein Ressentiment oder Berührungsängste gegenüber Fremden und Andersdenkenden haben, einfach nicht nachvollziehen, warum sie das tun, was sie tun und warum sie diese und jene Entscheidungen treffen. Und deswegen kann ich doch nicht so ganz irgendwie mich da einbringen. Vielleicht denken wir auch hier über diesen Mann in der Geschichte, dass er nicht ganz unschuldig ist an dem, was ihm da passiert. Warum muss er ausgerechnet in dieses No-Go-Gebiet gehen, von dem klar ist, dass was passieren kann? Ja, Kriminalitätsrate war eben sehr groß, sehr zerklüftet, viele Räuber unterwegs. Und dann generelles Thema ständig fehlende Zeit. Was sollen wir machen? Ja, wir sind schon so voll. Beschäftigt mit all diesen vielfältigen Anforderungen des Lebens. Wie soll das gehen? Auch wenn wir vielleicht die Not dieser Welt sehen und sie wahrnehmen, ich habe manchmal den Eindruck, diesen ersten oder diesen nächsten Schritt zu gehen, der scheint so schwierig wie der erste Schritt auf den Mars. Und deswegen möchte ich gerne im zweiten Punkt nochmal über die Frage der Motivation sprechen. Was kann mich dazu bewegen, dass ich mich für andere einsetze? Oder warum möchte Gott, dass ich mich für andere einsetze? Geht es einfach nur darum, dass ich einen Haken an die Liste mache? In unserem Gleichnis finde ich zwei Perspektivwechsel. Zuerst ein Perspektivwechsel weg von denen, die Not haben, hin zu mir, der ich auch Hilfe nötig habe. Und dann der Perspektivwechsel weg von meiner Hilfe hin zu Gottes Wirken. Zuerst der Blick von denen, die Not haben, hin zu mir. Diese Gleichnisgeschichte ist so bekannt geworden, dass wir dazu neigen, sie nicht mehr im Kontext zu lesen. Ja, wenn man sich in der Schule damit beschäftigt, liest man meistens nur das Gleichnis, aber nicht das, was vorher kommt. Ich habe bereits erwähnt, dass diese Geschichte zuerst mal eine Antwort Jesu auf die Frage dieses einen Mannes ist, der da vor ihm steht. Und dass Jesus mit dieser Geschichte sehr konkret auf diesen Mann eingeht, das sehen wir auch an diesen beiden vorbeigehenden Personen, die Jesus in diese Geschichte platziert. Zuerst war das ein Priester, dann ein Levit. Ja, Levit, das waren die, die quasi die Assistenzpriester waren für die normalen Priester. Also beide Personen gehörten zum hauptberuflichen Tempelpersonal, die sich so tagtäglich mit religiösen Aufgaben und auch Themen beschäftigt haben. Und damit waren sie natürlich mit unserem Gesetzeslehrer ganz eng verbunden. Ganz eng verbunden. Jesus hätte theoretisch auch einen Landwirt oder einen Fischer vorbeilaufen lassen können, wenn es um was ganz Grundsätzliches gegangen wäre. Aber er wählt hier ganz bewusst Priester und Levit. Und das brachte diese Geschichte natürlich sehr unangenehm nahe an diesen Gesetzeslehrer dran. Priester und Leviten waren wie eher religiöse Menschen, die das Gesetz sehr gut kannten und auch mit dem Gebot der Nächstenliebe sehr vertraut waren. Sie verstanden sich wie er als im Dienst Gottes. Und ausgerechnet diese Personen gehen jetzt an diesem zusammengeschlagenen Menschen vorbei. Das heißt, Jesus macht diese Geschichte wirklich unangenehm herausfordernd für seinen Gesprächspartner. Und ich habe mich gefragt, was würde Jesus mir antworten, wenn ich ihn fragen würde, wer bitte ist denn mein Nächster bei diesem viel zu großen Thema? Vielleicht würde Jesus mir eine Geschichte erzählen von einer Schuhfabrik, in der ein Kind Sneakers herstellen muss, vielleicht so kleine Luftpolster, die in meinen Schuhen ja so wahnsinnig wichtig sind. Und dieses Kind erleidet eine Vergiftung durch diese Klebstoffe und bräuchte Hilfe. Das ist eine nicht seltene Situation auf unserer Welt. Und Jesus würde dann vielleicht einen modernen, hippengläubigen Christen mit 30 vorbeigehen lassen, der einfach zu beschäftigt und freizeitgestresst ist. Dann kommt mir das brutal nahe. Vielleicht würde Jesus heute auch eine Geschichte von einem jungen Mann erzählen, der morgens auf der Arbeit immer etwas länger braucht, um in die Pötte zu kommen, weil er noch ziemlich zerstört ist vom Abend davor und von den nächtlichen Eskapaden. Und Jesus würde vielleicht einen vorbildlichen Familienvater ins Team setzen, der sehr motiviert für sich seine Arbeit macht, um das Projekt voranzubringen und wieder zeitig zu Hause zu sein. Oder Jesus würde die Geschichte einer Schülerin oder Studentin erzählen, die sich nach Freundschaft sehnt und nach sich verstanden fühlen, aber nur Distanz und Ablehnung erlebt. Und vielleicht würde Jesus da eine Person aus dem Lobpreisteam einbauen, die mit in der Vorlesung sitzt und im Kopf so die Lieder für Sonntag durchgeht und auf der gemeinsamen Bahnfahrt mit Stöpsel im Ohr emotionale Lieder von Hillsong hört. Irgendwie so direkt muss das für den Gesetzeslehrer damals geklungen haben. Menschen wie du lassen diesen Menschen einfach lieben. Anstatt Nächstenliebe zu üben, tragen sie zur Ungerechtigkeit bei. Und der Gesetzeslehrer muss sich gedacht haben, woher kennst du mich und meine ewigen Kompromisse? Und meine gut versteckten Abgründe? Woher kennst du mich so gut? Welche Geschichte würde Jesus dir erzählen auf deine Frage, wer ist mein Nächster? Jesus macht hier kein kumpelhaftes Anstupsen. Jetzt mach doch mal bei dem Projekt mit oder mach dir keinen Kopf, du bist doch sowieso schon recht nett zu allen Menschen. Nein, Jesus legt den Finger hier wirklich so ein Stück weit in die Wunde rein. Mitten rein, rhetorisch hübsch verpackt. Auch du bist Teil des Problems, nicht der Lösung. Denk nicht, dass alle anderen Objekte deiner großen Hilfe sind. Aber was macht Jesus dann? Am Ende der Geschichte stellt er eine sehr seltsame Frage. Vers 36, wer von diesen dreien, meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Und diese Frage ist schon schräg, denn sie verändert den ganzen Blickwinkel. Überleg mal mit. Der Gesetzeslehrer hatte gefragt, wer ist mein Nächster? Also wem soll ich etwas Gutes tun? Ja, der andere als Objekt meiner Hilfe. Und die Antwort wäre doch eigentlich gewesen, das Opfer da am Wegesrand, der ist dein Nächster. Aber jetzt fragt Jesus, wer von den Handelnden ist der Nächste? Der Lehrer dachte, das Opfer ist der Nächste, doch auf einmal sagt Jesus, der Handelnde ist der Nächste. Und das ist wirklich seltsam. Ausgangspunkt ist doch das Gebot, liebe deinen Nächsten. Und auf einmal, der Liebende ist der Nächste. Und ich verstehe das so, Jesus sieht unsere Herausforderungen mit der Nächstenliebe. Unsere Schwierigkeiten mit dem Aktivwerden für Menschen, deren Handlungen wir nicht verstehen und auch oft kritisieren. Unsere Zurückhaltung, wenn es um Engagement geht, das uns wirklich was kostet, Geld und Zeit und Kraft und Mut, Jesus sieht es. Er kennt uns und er fordert uns auch auf, da aktiv zu werden, uns zu verändern. Doch gleichzeitig mitten in dieser Aufforderung lässt er den Handelnden auch zum Empfangenden werden. Wer von diesen dreien hat gezeigt, dass er selbst Nächstenliebe braucht? Jesus platziert hier nicht einfach einen Helden in die Geschichte, sondern er beschreibt ihn quasi als jemanden, der selbst angewiesen ist auf aufopfernde Liebe. Der selbst quasi gerade noch wie ausgeraubt dalag, aber irgendwie jemand hatte, der ihn beschenkt hat. Und seht ihr, wie diese Geschichte auf einmal eine weitere Ebene bekommt? Es ist die Geschichte von Jesus selbst. Jesus selbst hat gehandelt wie der barmherzige Samariter. Jesus kam als der ganz andere in diese zerbrochene Welt. Er kam in unsere persönliche zerbrochene Welt. Wir sind die anderen, wir sind nicht wie er. Auch wenn wir das oft irgendwie missverstehen. Auf unseren Weg, den wir vielleicht nie hätten gehen sollen, weil wir wussten, wie dumm es ist, ihn allein zu gehen. Und doch gab Jesus alles für uns, was er hatte. Auch er wurde geschlagen und ausgezogen, wie es in diesem Bild beschrieben wird. Gab sogar wörtlich sein letztes Hemd für uns, damit wir dann bildlich gesprochen, trotz unserer Abgründe und trotz unserer ewigen Kompromisse, trotzdem vor unserem himmlischen Vater gut gekleidet aussehen. Auch er wurde niedergeschlagen, es wurden ihm Wunden zugefügt. Doch er blieb nicht halb tot liegen, sondern er wurde tatsächlich getötet. Da war keiner, der sich für ihn hätte einsetzen oder ihm die Wunden versorgen können. Doch Jesus, der hier diesen hohen Einsatz für andere fordert, betet verlassen und sterben am Kreuz, sogar für die, die ihm Unrecht tun. Bitte vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Liebe, die Gott uns zeigt, und
die uns so gerne motivieren möchte. So gerne motivieren möchte. Sie soll uns nicht unter Druck setzen, sondern uns die Schönheit dieser Aufgabe zeigen. Jesus will damit unserem Herzen zeigen, dass er unser barmherziger Samaritaner geworden ist. Und wie er permanent für uns zum barmherzigen Samaritaner wird, wenn wir da am Wegrand liegen und er sieht, wie wir uns schon wieder nicht eingebracht haben. Und hat diese Liebe nicht eine Kraft, Dinge zu wagen, die uns auch etwas kosten? Wenn es da einer gibt, der alles einsetzt für mich? Das ist der erste Perspektivwechsel. Von den anderen, die Not haben, hin zu mir, der ich auch angewiesen bin auf Nächstenliebe. Auch ich bin Nächster und darauf angewiesen, Nächstenliebe zu erfahren. Und Jesus bringt sie mir entgegen. Und der andere Perspektivwechsel, der uns motivieren will, ist weg von meiner Hilfe hin zu Gottes Wirken. Weg von mir hin zu Gottes Reich. Wir sehen hier im Text ein Beispiel, dass Jesus ganz individuell auf einzelne Personen eingeht. Aber der andere Teil seiner vielen Reden bezieht sich quasi ergänzend dazu auf eine größere Perspektive. Eine, die wir bei diesem Thema auch unbedingt brauchen, nämlich die sogenannte Reich-Gottes-Perspektive. Übrigens auch im ersten Abschnitt in Lukas 10, also unser Text, der ist nicht irgendwie einfach so im luftleeren Raum, sondern auch in diesem Kapitel eingebettet in die Reich-Gottes-Perspektive. Und inwiefern liegt in dieser Reich-Gottes-Perspektive jetzt eine Motivation? Nun, eine Realität, die uns immer wieder beschäftigt und unter der, wenn wir vor allem aktiv geworden sind, oft auch leiden, ist die Tatsache, dass wirkliche Gerechtigkeit in dieser Welt noch immer irgendwie aussichtslos weit weg scheint. Aussichtslos weit weg. Meine Schwester, die als Sozialarbeiterin bei der Jugendarche in Frankfurt arbeitet, hat immer wieder den Eindruck, dass das, was sie tun, zwar im Kleinen manchmal Hoffnung bringt, manchmal auch was verändert, manchmal Not lindert, aber dass angesichts der großen Not, in die sie durch ihre Arbeit oft auch noch Einblick bekommt, den Eindruck hat, dass alles wie so ein Tropfen auf einen heißen Stein ist. Immer wieder kommt dieser Gedanke hoch, das bringt doch alles sowieso überhaupt nichts. Also kümmere ich mich um mich selbst. Doch in genau diesen Momenten wird dann diese Reich-Gottes-Perspektive, von der Jesus ständig gesprochen hat, plötzlich sehr relevant. Denn ein christliches Verständnis der Weltgeschichte beinhaltet, dass Gott selbst einmal wirkliche Gerechtigkeit herstellen wird. Dass das Wirken Jesu in dieser Welt ein Anfang war und ist, aber ein Anfang mit einem großen Versprechen und dass jeder kleine Aspekt unseres Handelns ein Puzzleteil ist im großen Puzzle, das Gott als Gutes für diese Welt im Blick hat. Es ist nicht so, dass alles umsonst wäre, weil am Ende sowieso die Ungerechtigkeit steht. Das ist nicht so. Und genau diese Perspektive wird für meine Schwester immer wieder zu einer Motivation, um sich voller Idealismus einzusetzen, weil sie dieses große Ziel im Blick hat. Und gleichzeitig beruhigt sie auch dieser Realismus, dass nicht wir Menschen absolute Gerechtigkeit schaffen können und müssen, sondern Gott selbst dafür sorgen wird. Für sie liegt darin wirklich Potenzial, um leidenschaftlich aktiv zu sein, ohne auszubrennen. Ein Einsatz gegen die Grausamkeiten dieser Welt, ohne dabei zu resignieren und in Ohnmacht zu verfallen. Eben weil Gott am Ende einmal Recht sprechen wird und alles gut machen wird. Und ich kann jetzt schon einen Teil dazu beitragen. Es ist nicht umsonst. Und ich glaube, es hat auch Potenzial für uns, wirklich in kleinen Schritten uns zu engagieren. Weil Gott aus vielen kleinen Schritten eine ganz große Bewegung macht. Ich bin überzeugt, wir alle brauchen immer wieder diesen Perspektivwechsel weg von meiner Hilfe. Ich helfe, damit ich irgendwas bekomme, damit ich irgendwas bewirken kann, damit ich irgendwie letztlich doch der Held der Geschichte bin, hin zu Gottes Wirken, zu seinem Handeln. Denn sonst stehen wir in der Gefahr, nach jedem Schritt der Nächstenliebe entweder irgendwie völlig enttäuscht zu sein, uns wieder zurückzuziehen, das bringt doch sowieso nichts. Und ich denke, wir brauchen das auch, weil wir sonst mitten in dem Problem stehen, in dem der Gesetzeslehrer stand. Es kommt in den ersten Versen durch, auf die ich jetzt nicht so eingegangen bin, nämlich das Problem der Ich-Bezogenheit und der Selbstgerechtigkeit. Ja, dass wir eine gute Tat tun wollen, aber für uns selbst. Dass wir irgendwo helfen wollen, um uns selbst irgendwie gut zu fühlen. Um soziale Anerkennung zu bekommen oder Pluspunkte im Lebenslauf oder auch unser Gewissen vor Gott und unseren Mitmenschen beruhigen können. Wir brauchen so dringend diese Reich-Gottes-Perspektive. Und deswegen spricht Jesus ständig von dieser Reich-Gottes-Perspektive. Dass wir selbst nur ein kleiner Teil sind in Gottes großer Welt. Und dass er es zur Vollendung bringen wird. Dass er der Handelnde ist. Damit nicht bei jeder demütigen Tat, die wir tun, auch in Gemeinde, dieser distanzierte Stolz wächst. Dieser Ich bin's und die anderen nicht. Nein, Gott ist derjenige, der entscheidend handelt und diese Welt zum Guten führt. Ich glaube, wir brauchen diese Perspektive mehr denn je. Schneiden wir noch ganz kurz die Frage nach unserem persönlichen Aufgabenfeld wirklich kurz. Der Geigenbauer Martin Schleske hat diesen schönen Satz geprägt, geschrieben: Gott ersetzt unsere Anwesenheit nicht durch sich selbst, sondern er sucht sie, um sie wie ein Musiker den Klang seines Instruments zur Geltung zu bringen. Also Gott sucht unsere Anwesenheit, und ich ergänze das mal, Gott sucht unsere Bereitschaft, um unser aktives Dasein zum wunderschönen Klingen zu bringen. Und ich mag diesen Gedanken, dass Gott uns wie ein Instrument benutzt. Ja, achtet nachher mal drauf, wenn ein Instrument gespielt wird, und dann versetzt euch mal da rein, seht euch mal als Instrument. Ein wunderschönes Bild, und ich glaube, dass Gott auch hier immer wieder ein wunderschönes Orchester hört. Viele von euch engagieren sich sehr vielfältig, manche sogar beruflich, viele Stunden ihres Lebens. Viele andere ehrenamtlich, und vieles von eurem Engagement wird niemals gesehen. Weiß ich nichts davon. Und die anderen auch nicht. Weder wird es in der großen Öffentlichkeit irgendwie publiziert, noch wird es hier im Gottesdienst breit getreten, noch hört man es vielleicht sogar in deinem Freundeskreis. Doch das ist auch irgendwie Kern der Nächstenliebe, machen wir uns da nichts vor. Wenn man die Geschichte zusammenfassen müsste, dann könnte man sagen, Nächstenliebe ist da, wo es gefährlich wird. Da hilft einer, wo der Räuber im nächsten Moment auch ihn umhauen könnte. Da, wo es etwas kostet, er gibt jede Menge dafür aus und wo ihn keiner sieht. Ja, Jesus will bewusst einen einsamen Ort, wo keiner zuschauen kann. Deswegen können auch die ersten beiden entspannt vorbeigehen. Nächstenliebe ist da, wo es gefährlich wird, wo es etwas kostet und wo mich keiner sieht. Andere von uns sind vielleicht nicht so engagiert oder fühlen es zumindest so, als wären sie nicht engagiert. Wie auch immer wir uns einordnen, ich möchte uns heute alle am Schluss wirklich nochmal motivieren und ermutigen, über dieses Thema weiterzudenken. Mit der Frage, was ist dein Thema in diesem großen, komplexen Bereich? Was ist dein aktuelles Thema, in dem du einen Schritt mehr gehen möchtest? Vielleicht einen ersten Schritt, vielleicht einen nächsten Schritt. Was kann für dich ein weiterer Schritt sein? Über Nächstenliebe zu predigen, das ist echt komplex und kompliziert und schwierig. Ich habe mich super schwer damit getan die Woche. Ich hoffe trotzdem, dass so der ein oder andere Puls, den ich als wichtig empfinde, angekommen ist. Aber ich glaube, wirklich stark wird die Predigt eigentlich erst dann, wenn wir ermutigt aktiv bleiben oder mutig den ersten Schritt gehen. Sonst war die Predigt eigentlich für den Arsch. Erst wenn wir unser eigenes, persönliches Thema finden und darin einen ersten oder neuen Schritt gehen, vielleicht auch nur einen kleinen, dann wird diese Predigt und auch das, was Jesus sagt, wirklich Realität und wichtig. Vorher bleibt es netter Gedanke. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, einen ersten kleinen Schritt zu gehen. Und wenn es nur ein Minischritt ist, weil wenn wir alle Minischritte gehen, dann ist Bewegung da. Und dann sind wir plötzlich alle Teil von der Bewegung. Und vielleicht denkst du jetzt, meine Güte, ich muss erstmal mit mir selber klarkommen, bevor ich anderen mich irgendwie für andere einsetze. Ich glaube, dass es eine fiese Fehleinschätzung ist. Mal ein Bild aus dem Sport. Die Dynamik entsteht auf dem Platz, nicht in der Umkleidekabine an der Taktiktafel. Erst wenn der Ball rollt, dann entstehen die Emotionen, nicht vorher bei der Berichterstattung. Ja, also auf dem Platz entstehen die neuen Kombinationen und plötzlich merkt man, dass man Teil von einem Team ist, was vorher nur so theoretisch war. Und auf einmal entsteht eine vorher nicht für möglich gehaltene Energie. Das ist eine Erfahrung, die oft Mannschaftssportler machen. Also die Begegnung der Not unserer Welt hat auch das Potenzial, eine Schönheit und Leidenschaft in uns zu entfachen. Aber ich glaube, wir müssen einen Schritt gehen. Ich beende die Predigt mit einem Gebet aus dem Büchlein The Valley of Vision. Das ist ein Gebetsbuch von Puritanern. Das ist aus dem Englischen übersetzt. Du Gott meines Lebens, du hast mir die feste Bestimmung gegeben, hinzugehen und mein Leben für andere einzusetzen. Alles, was ich im Leben wünsche, sind Umstände, die mich bestens dafür ausrüsten, dir in der Welt zu dienen. Für diese Bestimmung gebe ich all meine Bedenken in deine Hand. Gib mir, dass ich beten kann mit einer Freude über deine göttliche Gemeinschaft, damit meine Seele fröhlich ist, ich meine eigene Not erkenne und ins Staunen darüber gerate, dass ich anderen dienen darf, dass ich andere lieben darf. Amen.